Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit zugeschaltet ist meine Kollegin aus der Evolve Magazin Redaktion, Nadja Rossmann. Nadja, hallo.
Einen schönen guten Abend.
Nadja, jedes Mal, wenn wir gemeinsam auf Radio Evolve unsere Sendung haben, sprechen wir über unser neues Magazin Evolve. Das neue Magazin, das gerade aus der Druckerei gekommen ist, hat den Titel Lichtblicke für eine verwundete Welt, die kulturelle Dimension von Heilung. Kannst du ganz kurz sagen, was haben wir denn mit diesem Magazin eigentlich versucht zu tun?
Ja, es ist, glaube ich, dieses Mal wieder ein großer Titel geworden, weil wir versucht haben, ein Thema, zu dem jeder von uns schon einen natürlichen Bezug hat, in einer ganz neuen Dimension zu öffnen. Weil verwundete Welt, Wunden haben wir alle und wir nehmen alle immer wieder im Alltag schmerzliche Momente wahr. Und meistens haben wir dazu ein ausschließlich persönliches Verhältnis, was ja auch erstmal in der Natur der Sache liegt. Wenn etwas schmerzlich wird, spüren wir diesen Schmerz in uns, sei es emotional oder körperlich, seelisch. Aber gleichzeitig können wir im Alltag auch immer wieder wahrnehmen, dass die Ursache für Schmerzen meistens nicht in uns liegt, sondern in unserer Beziehung zur Welt. Und als wir diese Ausgabe vorbereitet haben, haben wir sehr viel über diese Art von Beziehung gesprochen und überlegt, wie können wir eigentlich Schmerz auch in seinen größeren Bedingtheiten überhaupt erstmal verstehen. Sei es jetzt die Verhältnisse in unserer eigenen Kulturen, wo es immer wieder Bruchlinien gibt, aber auch weltweit oder auch wenn wir an all die großen Metaprobleme denken, wie Klimawandel, Kriege, größere politische Auseinandersetzungen. In all diesen Kontexten kann immer auch Schmerz oder sogar wirklich tiefes Leiden entstehen. Und irgendwie hatten wir das Gefühl in der Redaktion, dass jetzt so eine Zeit ist, wo man diese Dimension auch mal tiefer ausleuchten müsste.
Ja, unser Magazin hat ja auch den Untertitel Magazin für Bewusstsein und Kultur. Und viele unserer Arbeiten sind an dieser Schnittstelle zwischen Bewusstsein, auch in seiner persönlichen Dimension, und der kulturellen Dimension unseres Menschseins, der politischen, der gesellschaftlichen, der sozialen. Und das, was du ansprichst, ist ja ein interessantes Phänomen, dass unsere Wunden, auch unsere Traumen oft einfach natürlich etwas ist, das aus unserer persönlichen Biografie geboren ist. Traumen, die aus unserem Familienleben, Traumen, die unser persönliches Umfeld betreffen, aber einfach wahrzunehmen, dass es eine ganze Schicht von Verwundungen und Verletzungen gibt, die betreffen uns nicht nur persönlich, sondern die betreffen uns kulturell auch persönlich, aber eben auch kulturell. Und im deutschsprachigen Raum ist das ja eigentlich auch offensichtlich, weil wir haben eine so dramatische Geschichte, dass die kulturellen Verletzungen, die uns in den letzten zwei Generationen einfach aus Faschismus und Krieg hier noch immer sehr bewusst sind, hier nicht klarstellen, dass es diese Trennung von persönlichen Traumas und kultureller Dimension eigentlich nicht gibt. Und Teil dessen, was wir hier mit diesem Magazin versuchen, ist ja auch zu sehen, wenn wir als globale Gesellschaft zusammenkommen wollen auf dieser Erde, müssen wir uns auch der Tatsache stellen, dass es in unserer Geschichte als Menschheit viele, viele auch kulturelle Verletzungen gibt, die auch einem globalen Dialog im Wege stehen. Das heißt, wenn wir zusammenfinden wollen, können wir nicht alles unter den Teppich gekehrt lassen, was hier an Verletzungen, an Verwundungen zwischen den Kulturen und in den Kulturen der Fall ist, sich dem zu stellen, das anzuschauen und hier auch heilende Antworten zu finden, ist Teil von etwas, was auch subtiler Aktivismus genannt wird. Oder manche Menschen sagen auch spiritueller Aktivismus, wo einfach diese Tiefenschicht unseres menschlichen Seins mitgedacht wird und mit eine Rolle spielt in unserer Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft und mit unserer Welt.
Ja, und das ist nicht nur eine ethische Frage, also wie verhalten wir uns zur Welt, sondern es zeigt sich eben auch, gerade in dem historischen Bezug, den du aufmachst, dass Heilung, die wirklich sowas wie Genesung, einen Prozess des Wandels zu etwas Besserem zum Ziel hat, dass die auch sich nur vollziehen kann, wenn man wirklich dieses Größere in die Wahrnehmung nimmt.
Wenn wir dieses Magazin uns ansehen, diese Ausgabe von Evolve, wenn wir uns ansehen, die Dimension von Trauma, wenn wir uns ansehen, die Dimension von globalen Schmerz, dann hat das auch den Ausgangspunkt, dass wir, wenn wir eine globale gemeinsame Kultur entwickeln wollen, uns auch sehr persönlich mit dieser Dimension von Schmerz und Trauma auseinandersetzen müssen. Eine Erfahrung oder einige der Erfahrungen, die mich persönlich auch zu dieser Ausgabe gebracht haben, waren Arbeiten mit verschiedenen Freunden, die ich in den letzten Jahren und teilweise auch Jahrzehnten gemacht habe. Das eine war der spirituelle Lehrer Thomas Hübel, das andere war die spirituelle Lehrerin Anna Gamma in verschiedenen Zusammenhängen mit Thomas Hübel. Hatte ich vor, ich glaube mindestens vor 10 Jahren in Berlin einen gemeinsamen Event, einen Healing-Event gemacht, wo es darum ging, unser deutsches Karma auch auf einer gemeinsamen Ebene zwischen Täter und Opfern anzusehen. Und das hat auch mit der Erfahrung zu tun, die Thomas Hübel, wie viele andere auch haben, dass wenn wir in Deutschland, in Österreich tiefe Bewusstseinsarbeit machen, es oft passiert, dass hier einfach tiefe, heftige emotionale Schichten angesprochen werden, die in anderen Ländern sich so nicht zeigen. Dass hier auf einmal Themen eben wie Auschwitz, Themen wie Zweiter Weltkrieg, Thema wie Vertreibung aus dem Osten auf die Oberfläche gespült werden. Auch Anna Gamma spricht davon, dass sie, wenn sie in Ländern arbeitet, die einfach tiefes soziales Trauma erleben, ob man das jetzt beabsichtigt oder nicht beabsichtigt, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass einfach dieses Material sich zeigt. Und einfach das wahrzunehmen, dass wir als Menschen auch diese kulturelle Leiterfahrung mit in uns tragen und dass das etwas ist, das wir auch als Kultur tragen. Das heißt, dass wenn wir zusammenkommen, wenn wir in Deutschland miteinander Kultur sind, das Teil unseres psychischen Ganzen ist. Und wenn wir uns mit Bewusstsein und Kultur auseinandersetzen wollen, wenn wir wirklich hier auch sehen wollen, wie wir eine heilende Kultur entwickeln wollen, wir uns auch damit konfrontieren müssen, dass diese Ebenen auch aus der Erstarrung, aus dem Versteckten herausgeführt werden müssen, dass wir sie in die Sichtbarkeit bringen müssen, in die Wahrnehmung bringen müssen, in die lebendige Wahrnehmung bringen müssen, aber in einer Art und Weise, dass sie uns nicht wieder erschlägt. Es gibt ja auch sozusagen das Phänomen der Retraumatisierung, sondern in einer Weise, die erlaubt, das, was war, heilend zu verarbeiten.
Ja, und ich denke, das ist wirklich, das kann man gar nicht stark genug betonen, eine sehr zentrale kulturelle Aufgabe, weil du hast es gerade angedeutet im Kontext der Arbeit von Thomas Hübel, dass natürlich in Gemeinschaften, die spirituell miteinander arbeiten, da entsteht durch den gemeinsamen Kontext eine Durchlässigkeit, in der solche Traumata sich dann wirklich zeigen, einfach weil sie durchbrechen können. Aber wir müssen uns auch bewusst machen, dass wenn man auf die globale Kultur als Ganzes guckt, eine Mehrheit der Menschen, die heute leben, überhaupt noch gar keinen Zugang zu diesen tiefen Dimensionen hat. Und dass ja wirklich viel auch in unseren Kulturen einer Hemmung unterliegt, einfach weil wir uns kulturell dieser Dimension noch gar nicht angenommen haben. Und das Pocket-Projekt von Thomas Hübel geht da ja wirklich einen sehr konsequenten Weg, indem man versucht, auch in verschiedenen Ländern sehr kulturspezifisch Zugangswege zu öffnen und aber gleichzeitig auch nach dem Verbindenden in diesen Erfahrungen zu schauen. Und vielleicht kannst du dazu auch, weil du ja mit ihm darüber gesprochen hast, noch ein bisschen mehr sagen.
Ja, das Pocket-Projekt von Thomas Hübel ist eine Initiative, die auch Thomas Hübel als eine Weiterentwicklung seiner Arbeit sieht, die mich sehr überrascht und beeindruckt hat, weil sie wirklich sehr nah an dem dran ist, was wir auch hier mit unserer kulturellen Arbeit versuchen. Und eigentlich ist die Grundidee dessen, was er hier versucht und warum er es auch Pocket Project nennt, dazu möchte ich dann gleich auch noch etwas dazu sagen. Dass es einerseits eben diese kulturellen Traumen gibt, dass diese kulturellen Traumata oft eine Kultur der Verdrängung, eine Kultur des Tabus mit sich bringen, eine Kultur der Versteinerung, dass es in Kulturen, die traumatisiert sind, oft nicht möglich ist, gewisse Themen anzusprechen, weil sie einfach mit einem Tabu belegt sind. Und dass es gleichzeitig, wenn man dieses traumatisierte Material irgendwie heilend berühren möchte, Menschen braucht, die einerseits Teil dieser Kultur sind, in Kontakt mit dieser Kultur sind, aber andererseits auch in Kontakt mit etwas sind, das diese Kultur, ich sag mal, heilend berühren kann. Das hat mit einer spirituellen Dimension zu tun, das hat in Thomas Hübels Sprache mit Space zu tun, einfach hier Raum zu halten. Und die Idee der Arbeit von Thomas Hübel, so ich sie verstehe und so wie wir sie dann auch in diesem Interview und in diesem Artikel im Magazin hier drinnen haben, ist, wenn Menschen einerseits in tiefem Kontakt mit ihrer Kultur sind, andererseits in tiefem Kontakt mit einer tiefen Dimension des Lebens selber, dass die Traumata einer Kultur halten kann, hier ein Prozess der Verlebendigung, der Heilung dadurch entstehen kann, indem diese Menschen als Pockets, als kleine Biotope der Beziehungsherstellung hier eine Brücke bilden können zwischen dem Verletzten und dem Heilenden. Und die Vision, die er hat, und das ist auch entstanden aus der Arbeit, die er in Deutschland gemacht hat, teilweise eben auch mit mir, der Arbeit, die er auch in Israel macht. Thomas Hübel lebt ja seit vielen Jahren jetzt auch in Israel mit seiner Frau Yehudit, die hier auch als Künstlerin einen großen Anteil an diesem Pocket-Projekt hat. Man kann sogar sagen, es ist eigentlich ihre Idee war, dieses Projekt zu starten, weil Yehudit mit ihren Kunstprojekten etwas Ähnliches versucht, nämlich hier in Museen, in Räumen, in denen sie ihre Kunst darstellt, auch die traumatisierte Wirklichkeit von Museen, von Räumlichkeiten wahrzunehmen und in ihrer Kunstdarstellung hier Beziehungen einzubauen, die es erlaubt, und sie bringt das dann teilweise in ihre Kunst mit rein, sie bringt es teilweise in Videodarstellungen, die Teil der Ausstellung sind, mit rein, hier Verbindungen aufzubauen. Also diese Idee, die bei ihr eine Kunstidee ist, die bei Thomas Hübel eine Idee der Gruppenarbeit ist, spiritueller Gruppenarbeit, ist ein Projekt über Beziehungsaufnahme von inneren Dimensionen zu Beziehungen mit sozial traumatisierten Gesellschaften, kollektive Heilungsarbeit zu machen und das in, so ist zumindest die Vision des Projekts, Ländern wie Kolumbien, Ländern wie Israel, Ländern wie Deutschland, auch in Asien. Also hier wirklich zu versuchen, das, was wir als Heilungsarbeit von der Therapiearbeit der letzten 50 Jahre gelernt und erfahren haben, auf eine neue sozial-kulturelle Ebene zu heben.
Ja, und ich denke, da gehen auch nochmal auf eine ganz andere Weise Wahrnehmungsräume auf, weil du hast angesprochen, die künstlerische Dimension zum Beispiel, weil unsere meistgenutzten Wahrnehmungskanäle sind entweder das Nachdenken über etwas oder die emotionale Seite. Und im Kontext kultureller Wunden ist die Ratio einfach nicht dienlich, insofern sie nicht den Schmerz lösen kann. Und die Emotionen wiederum sind oft so überwältigend, dass sie einen eher gefangen nehmen, als der erste Schritt zur Befreiung sind. Und ich denke, dieses auch Erkunden neuer Räume und Dimensionen, die da wirklich ein breiteres Feld der Möglichkeit offenbaren, das ist was sehr Zentrales. Und ich habe das zum Beispiel auch, du hattest Anna Gamma schon mit ihrer Arbeit erwähnt. Ich fand das sehr eindrücklich. Sie arbeitet zum Beispiel, hat in Bosnien gearbeitet oder auch mit Israelis und Palästinensern. Und ihr ist ein wesentliches Anliegen auch, die menschliche Innenwelt über neue Zugangswege wieder in einen Heilungsprozess einzubinden. Und zwar eben nicht in therapeutischer Methodik, sondern vor ihrem Hintergrund als spirituelle Lehrerin in einer Angeschlossenheit an etwas Transzendentes. Also sie beschreibt das auch sehr zart in dem Gespräch, das ihr gemacht habt, wie wichtig es auch für Menschen, die viel Leid erfahren haben, ist, diese Dimension des Lichtvollen wieder spüren zu können. Und ich muss sagen, mich hat das zutiefst berührt, das so von ihr zu erfahren, weil das ist, da steckt eine Feinheit drin, der man auf das erste Hören hin vielleicht gar nicht diese Kraft anerkennen kann. Aber man spürt so, dass da wirklich auch auf einer tieferen menschlichen Ebene etwas geschieht, das jenseits menschlicher Überforderung ist und wo auch wirklich wieder was zusammenfindet. Und was
in der Arbeit von Anna Gamma, ähnlich wie die Arbeit von Thomas Hübel, ist hier auch eine Dimension angesprochen, die eben mehr ist als eine normale kulturelle Arbeit, das, was du mit dieser Lichtdimension ansprichst, das klingt ja alles vielleicht auch ein bisschen metaphysisch. Aber was sie hier versucht, ist wirklich auf Plätze zu gehen. Ich sag mal Plätze, die eine große Dunkelheit mit sich auch haben. Dass in diesen Plätzen wir einfach mit einer existenziellen Dunkelheit konfrontiert sind. Und diese Konfrontation hat etwas, dem wir seelisch etwas entgegenhalten können oder dass wir in etwas seelisch halten können. Und sie sagt, dass sie hier wirklich, wenn sie zum Beispiel Stichwort Auschwitz, aber auch in Bosnien auf Plätzen geht, die wirklich diese traumatische, teilweise unerträgliche Energie erfahrbar macht, dass es hier eine innere Stärke, eine seelische Stärke braucht, die dem etwas Lichthaftes entgegensetzt. Und egal, wie man das jetzt interpretiert, ob das jetzt rein metaphorisch interpretiert wird oder man das auch spirituell, metaphysisch interpretiert, es hat mich sehr beeindruckt, weil es, glaube ich, wahr ist, dass wir all diesen schwierigen Erfahrungen des Menschseins eine andere Erfahrung des Menschseins zugesellen müssen, um mit dem umgehen zu können. Auch wie wir darüber gesprochen haben, wie wir denn diese Ausgabe nennen, haben wir einerseits die Ausgabe benannt Verwunderte Welt, weil wir einfach nicht dem ausweichen wollten, dass wir wirklich hier von einer Welt sprechen, die Wunden hat. Aber gleichzeitig wollten wir in diesem Titel nicht nur in dieser Verwundetheit bleiben und haben dann den Titel so gewählt, Lichtblicke für eine verwundete Welt, weil genau die Wirklichkeit, dass man in diese dramatische Wirklichkeit etwas Lichthaftes hineinhalten kann. Und sei es nur Menschen, die den Mut haben, die Kraft haben, sich dem zu stellen, dem nicht auszuweichen. Allein die Tatsache verändert Wirklichkeit. Und das ist eine Form von Auseinandersetzung mit den Dunklen dieser Welt, ich sag's mal so, die jetzt nicht politisch ist, nicht an der Oberfläche politische Realitäten agiert, die aber etwas ist, was manche subtilen Aktivismus nennen. Ein Aktivismus, der die subtile Wirklichkeit auch von sozialen Zusammenhängen, dass es hier wirklich auch eine Auseinandersetzung damit geht, wie stelle ich mich den Herausforderungen unserer Zeit, wie stelle ich mich den Herausforderungen der tragischen menschlichen Geschichte, bin ich in der Lage, hier etwas mitzuhalten, das diesem dramatischen Stand hält. Und da bin ich sehr schnell in sehr tiefen, letztendlich würde ich sagen, spirituellen Dimensionen. Und insofern glaube ich, dass das auch eine spirituelle Arbeit ist, von der wir hier sprechen. Also nicht umsonst Menschen wie Anna Gammer und Thomas Hübel, die als spirituelle Lehrer diese Arbeit machen.
Ja, und man kann auch erleben, und das finde ich sehr hoffnungsvoll, dass es inzwischen nicht mehr nur einzelne Personen sind, die sich in diesem Feld bewegen, sondern dass es durchaus auch größere Bewegungen gibt. Wir hatten ja das große Glück, dass wir mit Michael Gleich einen Autor gewinnen konnten, der als Leiter einer Kulturstiftung ein Friedensstifterprojekt ins Leben gerufen hat. Und da arbeitet er mit Friedensaktivisten weltweit, die eben im Zusammentreffen auch einen Raum des Austauschs und des Miteinanderseins geschaffen haben. Und bei dem Artikel, da wird einem so deutlich, wenn man dann wirklich die Einzelgeschichten von Menschen aus den Krisenregionen aus aller Welt hört, da ist zum einen dann wirklich viel Leid der Ausgangspunkt für das Engagement, aber in jeder einzelnen Stimme, die mutig ist, sich zu erheben, entsteht dann auch im Zusammenwirken schon ein Vielklang, wo man so merkt, da kann sich wirklich etwas bewegen. Und ich glaube, das ist unwahrscheinlich wichtig, weil in den Nachrichten sehen wir immer nur die Krisenherde. Und all diese Menschen, die eben wirklich dabei sind, schon zu einer Veränderung zu werden, die kommen recht selten zu Wort. Und Michael Gleich hat eben mit diesem Forum wirklich auch einen Raum geschaffen, in dem kulturelle Wirksamkeit sich auch auf einer größeren Basis ausdrücken und zeigen kann.
Magst du vielleicht ein bisschen mehr zu Michael Gleich und seiner Arbeit sagen? Wir hatten ihn ja auch schon mal hier im Radio und der Michael Gleich ist jemand, der aus der Medienarbeit kommt und der genau diesen Aspekt, den wir auch vorher angesprochen haben, nämlich, dass es hier eine Arbeit braucht, die eine tiefe Positivität zum Ausdruck bringt, zum Teil seines Grundprinzips seiner Arbeit macht. Er hat seine entscheidende Erfahrung hier als Kriegsberichterstatter gemacht. Und er hat das einmal so geschildert, dass er als Kriegsberichterstatter eine sehr hässliche Situation, ich glaube, fotografieren musste oder Fotos davon bekam. Und er wahrgenommen hat, wie er sich, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, in einer gewissen Weise sogar gefreut hat, dass er hier eine so gute Illustration zu diesem dramatischen Ereignis finden konnte und nachher tief über sich selbst erschrocken war, dass er hier sozusagen diese Dramatik als etwas Positives wahrgenommen hat und dann seine eigene Kriegsberichterstattung sehr stark in Frage gestellt hat und daraus wirklich eine Aktivität entwickelt hat, dass es auch so etwas wie den positiven Journalismus geben muss, um hier einfach andere Kräfte sich entfalten zu lassen. Und seine Friedensarbeit kommt aus dieser Quelle.
Ja, und bei diesem Friedensgipfel, den er in Deutschland organisiert hat, ist auch diese Wir-Dimension sehr zentral gewesen, weil was in den Berichten über all die Menschen, die er porträtiert, auch immer wieder durchscheint, ist, das sind zwar Ausnahmeerscheinungen im Hinblick darauf, dass es oft nur wenige gibt, die aufstehen, um wirklich etwas gegen den Schmerz und für Heilung zu unternehmen, aber gleichzeitig sind es ganz gewöhnliche, verletzliche Menschen, die eben auch in ihrer Arbeit immer wieder mit den Verletzungen, die sie heilen möchten, konfrontiert werden. Und er hat in seinem Artikel geschrieben, das ist so ein schöner Satz, die Orientierung an einem Wir, das die Interessen des Ich übersteigt, scheint eine wichtige Kraftquelle für Menschen zu sein, die sich mutig gegen Gewalt in jeder Form einsetzen. Mhm. Und sich wirklich einfach auch bewusst zu machen, dass das etwas ist, das uns alle auf unsere Weise auch nach einem Dasein fragt und nach einem Dafür-Dasein fragt. Weil du hast, ich fand das sehr eindrücklich, dieses Beispiel aus seiner Zeit als Kriegsberichterstatter, weil unsere konventionellen kulturellen Gepflogenheiten, die setzen auch eine bestimmte Form von Normalität. Und das ist genau die Normalität eines Kriegsberichterstatters, auf die am schlimmsten wirkenden Bilder zu schauen, um damit das Grauen zu transportieren. Aber ob das Grauen dabei noch berührt, das ist eine ganz andere Frage. Und ich glaube, was wir mit dem Heft eben auch zeigen an vielen Stellen ist, wie sich auch in unsere Kultur hier in Europa, wo wir ja Gott sei Dank keine Kriege haben zurzeit, aber wo, zumindest in Westeuropa, wo wir uns so daran gewöhnt haben, dass unterhalb einer gewissen Schwelle der Schmerz für uns gar nicht mehr in die Wahrnehmung tritt. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir alle gefragt sind, da auch wieder diese Sensibilität im Hinschauen und Zuhören zu entwickeln und zu sehen, dass es oft mehr Schmerz gibt, als wir überhaupt anerkennen wollen.
Mhm. Weil etwas, wovon wir hier reden, ich glaube, ist das, was du jetzt gerade ansprichst, ist auch unsere Dumpfheit. Weil Schmerzvermeidung funktioniert am besten über Dumpfheit. Heißt über Abdumpfung unserer Wahrnehmung, und das trifft zu für unseren körperlichen Schmerz, indem wir hier einfach Schmerzmittel nehmen. Das trifft zu für unseren psychologischen Schmerz, indem wir verdrängen. Und es trifft eben genauso zu für unseren kulturellen Schmerz, indem wir erst recht verdrängen auf einer kulturellen Ebene. Und es braucht schon einer gewissen Bereitschaft und einer gewissen Bewusstheit, sich dem stellen zu wollen, weil es braucht den Willen, hier auch den Schmerz in die Wahrnehmung zu bringen. Ein Mitmotiv für die Herausgabe von dieser Ausgabe von Evolve war ja ein Event, den wir jetzt von unserer Mutterorganisation, von unserem Verein, gemeinnützigen Verein Emerge, Anfang Dezember machen werden und der insofern eben auch von Evolve hier mitgetragen ist. Das ist ein Online-Event, den nennen wir One World Bearing Witness. Also als eine Welt Zeugnis ablegen. Klingt auf Deutsch jetzt ein bisschen eigenartig. Auf Englisch finde ich das passender und eindrücklicher. One World Bearing Witness. Das kommt aus unserer Arbeit hier zu versuchen, einen globalen Dialog der Kulturen mit zu initiieren, wo wir mit Partnern aus der ganzen Welt, Partnern aus Shanghai, den Philippinen, aus Kolumbien, aus Guatemala, aus den USA, aus Europa, teilweise große spirituelle Einrichtungen, Pir Vilayat Khan als spiritueller Lehrer, die eine große buddhistische Gemeinschaft aus Shanghai, wo wir gemeinsam zwei Dimensionen halten wollen. Also die Idee dieses Events, One World Bearing Witness, ist, über 24 Stunden einerseits gemeinsam zu meditieren. Also manche der Menschen dort werden dort bis zu 24 Stunden meditieren oder teilweise Teile von diesen 24 Stunden. Und gleichzeitig werden in diesen 24 Stunden wir auf verschiedene, was wir Schmerzpunkte der Weltkultur nennen. Da gibt es zum Beispiel den Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan und dem Trauma, das es dort gibt. Da gibt es die sehr dramatische Situation in den Philippinen, wo wir einerseits Menschen vor Ort haben werden, die in diese dramatischen Situationen eingebunden sind, die aber aus ihrem spirituellen Hintergrund hier auch dem mit ihren spirituellen Traditionen auch rituell begegnen wollen. Also es wird auch gemeinsame Rituale sein. Das Ganze ist die Idee eines gemeinsamen globalen Rituals, hier einerseits diesen Schmerz und diese Schmerzpunkte auszuhalten, aber andererseits auch nicht zu vergessen, dass wir zusammen als eine Menschheit verbunden sind mit einer Dimension, in der wir nie getrennt waren. Ich sage es mal so. Das heißt, eine tiefe spirituelle Dimension, egal ob man das jetzt buddhistisch, christlich oder ganz anders definiert, aber die etwas mit der Tiefe unseres Menschseins zu tun hat und die auch über diese Verletztheit unserer kulturellen Katastrophen hinausgeht. Gleichzeitig in der Lage zu sein, diese Schmerzen auszuhalten, diese Schmerzen zu sehen, wahrzunehmen, diese Welt ist nicht in Ordnung, in dieser Welt geht viel schief, und gleichzeitig miteinander das aus einer Perspektive wahrzunehmen, in der man nicht in diesem Schmerz untergeht, sondern von etwas gehalten ist, das aus der Tiefe unserer spirituellen Praxis getragen ist. Das ist dieser Event, den wir sozusagen als kulturellen Event oder als auch rituellen Event Anfang Dezember, 2., 3. Dezember hier machen wollen, auch als eine Form von subtilen Aktivismus. Die Idee ist, wir rechnen mit ein paar tausend Menschen, die sich hier global dran beteiligen, einfach in dem Zusammensehen, dass das eine positive Kraft hat, auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, auch wenn es nur eine Akupunkturnadel ist, die wir hier setzen können. Aber dass das ein Beitrag ist, die Weltlage, wie sie ist, nicht zu verdrängen, aber die Weltlage, wie sie ist, in ihr auch nicht unterzugehen. Das war mit ein Motiv, das Evolve-Magazin hier zu sagen, auch inhaltlich vorbereitend auf diese gemeinsame globale, auf dieses gemeinsame globale Ritual am 2. 3. Dezember hier ein bisschen mit auszurichten. Falls das jemand interessiert, wir haben auch eine Webseite, die heißt in einem Wort zusammengeschrieben oneworldbearingwitness.org, also oneworldbearingwitness.org. Dort sieht man auch schon das Programm und die ganzen Partner, die wir haben. Das ist Teil der Idee sowohl des Heftes als auch dieses Events, hier wirklich aus der Dimension von Bewusstsein und auch aus der Dimension Weltbürger zu sein und hier Verantwortung für unsere entstehende Weltkultur übernehmen zu wollen, aktiv werden zu können.
In meiner Wahrnehmung ist das ein sehr kulturstiftendes Beispiel, weil normalerweise sind wir es ja gewohnt, in Problem und Lösung zu denken. Und das Phänomen des Schmerzes, so wie wir bisher darüber gesprochen haben, das ist aber ein Phänomen, das sich nicht einfach lösen lässt. Und dieser Ansatz von One World Bearing Witness, genauso wie die Themen, die wir im Magazin zusammengebracht haben, um damit einen größeren Raum zu öffnen, lassen irgendwie erahnen, dass wie nah uns der erste Schritt in eine heilere Welt ist. Weil was mir noch sehr nachdrücklich nachhängt, ist zum Beispiel auch, wie du in deinem Leitartikel dieser Ausgabe beschrieben hast, wie ihr bei One World in Dialogue, das auch ein Projekt von Emerge Bewusstseinskultur ist, arbeitet. Und dass da eben häufig man einfach niemandem konkret helfen kann, sondern dass wirklich alleine dieses aufmerksame Teilen von zum Teil Schrecklichem und aber auch diese Weltzugewandtheit in etwas Größerem, die man gleichermaßen teilt, dass in dieser Art von Berührung schon etwas aufgeht, was man nicht einfach machen kann, sondern man spürt dann, dass sich da im Menschsein selber etwas öffnet, wo vielleicht eine heilere Zukunft aufscheinen kann. Mhm. Aber ich denke, das ist ganz wesentlich für unsere Zeit, dass die Problemdimensionen, mit denen wir konfrontiert sind, eben auch, wie soll ich sagen, aus einer völlig anderen Perspektive angegangen werden müssen. Und das ist für mich da ein sehr schönes Beispiel.
Mhm. Ja, das, was ich in diesem Leitartikel hier eingebracht habe und was du hier ansprichst, ist eine sehr konkrete Erfahrung, die mich auch persönlich sehr berührt hat, weil ich glaube, dass sie für etwas steht, was auch diesen subtilen Aktivismus anspricht. Weil wir haben in dieser Initiative, die wir One World in Dialogue nennen, wo wir Dialoggruppen rund um die Welt haben, eben auch eine Dialoggruppe, wo Freunde von uns aus den Philippinen mit dabei sind. Und wir waren mehrmals im Gespräch in der Zeit, in der der neue Präsident von den Philippinen gewählt wurde. Und vielen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ist es wahrscheinlich auch bekannt, dass der Präsident Duterte in den Philippinen, den man auch den philippinischen Trump nennt, nur dass er Trump noch um vieles überflügelt, weil was Duterte in den Philippinen macht, ist buchstäblich ein Krieg gegen Drogensüchtige. Das heißt, er lässt massenhaft Drogensüchtige und vermeintliche Drogen, auch Kleinkriminelle, auf der Straße ohne Gericht, ohne irgendetwas, schlicht und einfach ermorden als Kriegszug gegen Drogen. Das heißt, hier sterben gerade tausende Menschen, einfach weil sie ein Drogenproblem haben, als Mittel einer unheimlich brutalisierten Drogenpolitik. Er hat aber auch große Unterstützung in der Bevölkerung. Also die Bevölkerung unterstützt diese Brutalität. Und das ist natürlich eine absolut erstarrende Situation für Menschen, die hier versuchen, Bewusstseinsarbeit und Friedensarbeit zu machen. Und diese Freundin von uns, Anni Nai heißt sie, die hat uns an einem Tag, die war an einem Tag in so einem Gespräch dabei und war eigentlich ziemlich am Boden zerstört mit dem. Und wir konnten eigentlich überhaupt nichts für sie tun. Weil was will man hier aus Europa, was will man hier aus den USA, wo die Teilnehmer, oder Australien, wo die Teilnehmer herkommen, für so eine Situation tun? Aber allein in dem Zusammen zu sein, und das hat sich dann nachher auch bestätigt, wie sie uns nachher sozusagen rückgemeldet hat, dass sie mit uns in dem sein konnte, erlaubte ihr in ihrem Umfeld, in den Philippinen, aus einer völlig anderen Kraft heraus, ihre Arbeit, ihre Friedensarbeit weiterzumachen. Das heißt, hier entsteht etwas, wenn wir gemeinsam Zeugnis ablegen, nicht einmal Lösungen haben, sondern einfach nur dafür da sind und uns auch in unserer Menschlichkeit begegnen, dass eine Kraft entwickelt, dass eine tiefe menschliche, meines Erachtens auch spirituelle Kraft entwickelt, weil hier mit ihr zu sein, war nicht nur eine Kraft für sie, sondern es war auch eine Kraft für uns, hier sie nicht allein zu lassen, seelisch sie damit nicht allein zu lassen. Und solche Beziehungsstrukturen aufzubauen, wo wir global in wirklichen Dialogfeldern, das versuchen wir eben auch übers Internet in diesem One World Dialog zu kultivieren, füreinander da zu sein und teilweise auch Lösungen zu entwickeln, aber teilweise einfach nur füreinander da zu sein, ist etwas, was, glaube ich, Lichtblicke in einer verwundeten Welt sein können.
Ja, und zentral für diese Erfahrung, wie du sie beschrieben hast, ist auch eine neue Form von dialogischem Miteinander. Und das fand ich sehr eindrücklich. Wir haben ja seit der letzten Ausgabe, sind wir im Heft auch dazu übergegangen, in jeder Ausgabe einen Dialog zwischen zwei Aktivisten einzubauen, um eben dort auch einen Raum zu schaffen, in dem mehrere Perspektiven miteinander interagieren können. Und dieses Mal hatten wir den integralen Aktivisten Terry Patton aus den USA und den indischen Aktivisten Pawan Gupta, der in Indien sich mit den Folgen der Kolonisation beschäftigt und Entwicklungsprojekte auch auf Dörfern macht zum Beispiel. Und ich fand das sehr eindrücklich, auch da zu sehen, wie im Gespräch zwischen zwei Männern, die wirklich schon viel bewegt haben in ihrem Leben, nochmal im Austausch eine Dimension der feinen Offenheit aufgeht, die beide auch, und das kam auch in ihrem Dialog zum Ausdruck, nicht nur berührt, sondern auch in gewisser Weise verändert hat. Pawan Gupta beschrieb da sehr schön dieses Problem, und da sind wir auch wieder auf dieser Metaebene, welche großen Folgen Geschichte hinterlässt, selbst wenn sie schon länger vorbei ist. Pawan Gupta hat auf seiner Arbeit in indischen Dörfern in erschreckendem Ausmaß bemerkt, wie die indische Bevölkerung wirklich noch immer durch die Kolonialgeschichte und aber auch, ich sag mal, durch so einen indischen Intellektualismus, in dem eben die gebildeteren Inder sich auch ganze Stücke von ihrer eigenen Kultur entfernen und eher in so einer kosmopolitischen Blase leben, wie sehr die Landbevölkerung von ihrer originären indischen Identität entfremdet ist über die Jahrzehnte. Und dass wirklich auch innerhalb von Indien sich die Frage auftut, wer sind wir dann eigentlich?
Mhm. Dieses Gespräch ist eigentlich eines meiner liebsten Artikel in dieser Ausgabe von Evolve, weil da etwas gelungen ist, das auch so Ausdruck des Versuchs unserer Dialogarbeit ist, die wir in verschiedener Weise machen. Weil wir haben Parangupta, eben ein Aktivist in Indien, der über 20 Jahre in Nordindien, in Himalaya-Tälern Schulen für Dorfbewohner wirklich im Nirgendwo, also in Dörfern, wo es keine Straßen und gar nichts gibt, aufgebaut hat. Und den Terry Patton, den wahrscheinlich viele von unserer Leser und Leserinnen kennen, ein integraler Aktivist aus San Francisco. Wir hatten die einfach zu einem Gespräch zusammengeschaltet über eine Internetleitung. Die zwei kannten sich nicht. Und wir hatten mit beiden ein Gespräch über die Wunden von 500 Jahre Kolonialismus. Und was ich so spannend fand, war die Begegnung zwischen diesen zwei Männern, die aus ganz unterschiedlichen sozialen Hintergründen kamen. Es war auch teilweise spannend zu sehen, wie sie teilweise unterschiedliche Sprachen, also sie sprachen beide Englisch, aber unterschiedliche Sprachen verstanden, die sich teilweise auch nicht verstehen konnten, weil die Unterschiede so groß waren. Aber gleichzeitig zwei Menschen mit, ich sag mal, einem großen Herzen. Und wo Parangupta einfach den Terry Patton auch mit Wirklichkeiten konfrontiert hat, für die Terry Patton nicht vorbereitet war. Das sagt er auch direkt in dem Gespräch so, weil er jetzt nicht einfach der Parangupta nicht über die wirtschaftlichen Konsequenzen von der englischen Kolonisation gesprochen hat, sondern davon, wie die indische Bevölkerung von ihrer eigenen Kultur entfremdet ist, einfach durch die Tatsache, dass ihre Bildungsschicht nicht mehr die eigene Sprache, sprich Hindi, und noch weniger Sanskrit, das sozusagen die alte Form von Hindi, die die heiligen Schriften hält, in der Lage ist zu sprechen. Aber die gesamte indische Kultur und indische Identität lebt in diesen Sprachen, auch den lokalen Sprachen. Und eine kulturelle Elite in Indien, die diese Sprachen nicht mehr sprechen kann, kann keinen Bezug mehr zu dieser kulturellen Identität finden. Das war etwas, das den Terry Patton sehr erschüttert hat. Und gleichzeitig der Parangupta, der wirklich ein Aktivist ist, der eine sehr starke antikoloniale Identität hat, war tief menschlich beeindruckt, dass da jemand in Kalifornien, in San Francisco saß, der ihm schlicht und einfach zugehört hat. Und das Spannende an diesem Gespräch war eigentlich die Begegnung. Und zu sehen, dass in der zwischenmenschlichen Begegnung etwas passieren kann, das eben nur dort in der zwischenmenschlichen Begegnung möglich ist, dass hier sich dann zwei Menschen begegnet sind, aber indem sich zwei Menschen begegnet sind, sich auch zwei Kulturen begegnen konnten.
Mhm. Ja, und was daran auch interessant ist, ist, dass obwohl Parangupta die dunklen Seiten angesprochen hat, sich darüber auch wieder in gewisser Weise etwas Lichtes gezeigt hat. Und ich glaube, in dieser Hinsicht ist dieser Beitrag, wie auch ein anderer, den ich gern noch erwähnen würde, nämlich der von Brigitta Maar, auch eine Einladung, diesen Zugang zum Dunklen in der Welt wie auch in uns selbst nicht zu vermeiden. Brigitta Maar, die arbeitet, macht spirituelle Bewusstseinsarbeit und insbesondere zur Verständigung zwischen Juden, Palästinensern und Deutschen. Und die ist zum Beispiel durch auch ein sehr traumatisierendes Erlebnis, das sie, ich glaube, sogar nur im Fernsehen gesehen hat, wie sich eine palästinensische Frau angezündet hat, weil ihr Verlobter ermordet worden war. Es war ein starkes Bild von kultureller Traumatisierung, das in ihr so nachgeklungen hat, dass sie eben angefangen hat, auch diese Schattenseiten die Traumata verursachen, wirklich mal näher zu erforschen. Und in Ihrer Arbeit finde ich, wie Sie das auch so zum Ausdruck bringt, sehr, sehr spannend, wie behutsam Sie sich auch wirklich an unsere dunklen Seiten heranwagt. Weil oft ist es ja so, wir sehen den Schmerz, der uns widerfahren ist und suchen dafür Heilung. Aber es gibt da ja auch diese Dimension, dass wir auch anderen Schmerzen bereiten. Mhm. Im großen kulturellen, aber genauso im ganz banal alltäglichen. Mhm. Und das ist ein Punkt, den wir so gerne ausblenden, insbesondere wenn nicht sofort große und greifbare Folgen uns als Ergebnis unseres Handelns entgegentreten. Und ich finde das wirklich faszinierend, mit welcher Demut auch sie sich dem zuwendet, ohne eben, ich sag mal, das Dunkle zu verdammen oder die Menschen, in denen auch das Dunkle wird, zu verdammen.
Ich erlebe das, was sie macht, auch wieder als eine Form von spirituellen oder subtle Activism. Weil sie macht eigentlich etwas sehr Mutiges und etwas auch sehr Gefährliches. Wie du sagst, sie versucht sich dem Dunklen in uns selber zu öffnen. Und spricht hier einfach auch mit an, wenn wir machen, was wir machen, auch das, was wir jetzt die ganze Sendung gesprochen haben, eher eine Versuchung da ist, uns immer auf der guten Seite der Welt wahrzunehmen. Und nicht wahrzunehmen, dass die Konflikte dieser Welt quer durch uns selber durchgehen und im Großen wie im Kleinen wir auf beiden Seiten stehen. Das heißt, die dunkle Seite auch unsere Seite ist. Sich dem zu öffnen, ohne da ein seltsam kokettes Spiel zu spielen mit dem eigenen Dunklen, ist eine ziemlich herausfordernde Arbeit. Aber gleichzeitig, und den Punkt macht sie eben in dem Gespräch, wenn wir nicht wahrnehmen, dass alles auch in uns ist, kann wirkliche Heilung eigentlich nicht stattfinden. Das heißt, wenn ich nicht den Täter in mir wahrnehme, ohne jetzt hier sozusagen einen Kult des Dunklen betreiben zu müssen, das heißt durchaus mit der Kraft, von der wir vorher auch gesprochen haben, die ja auch was mit dieser Lichtkraft von Anagama zu tun hat, durchaus mit dem, aber mit diesem wahrzunehmen, die Dunkelheit ist mir nicht fremd, ich bin auch Teil davon. Jeder von uns, glaube ich, kann wahrnehmen, dass das etwas ist, allein, dass sich dem Denken zu nähern, ist eine große Herausforderung. Aber sie hatte viel Arbeit gemacht, auch in Israel-Palästina. Sie hat auch viel Arbeit gemacht mit deutscher Vergangenheitsbewältigung, also mit der Auseinandersetzung der Tätergeneration unserer Väter und Großväter, und hat hier auch darüber nachgedacht, dass viel der kulturellen, des Kids, was uns hier auch gefangen hält, auch eben diese Beziehung mit Tätern ist, die wir uns nicht eingestehen, dass eben der geliebte Großvater Täter ist, und dass selbst wenn wir den Großvater dafür hassen, er trotzdem irgendwo einfach unser Großvater ist, und dass das eine tiefe seelische Auseinandersetzung und Reife bedeutet und braucht, sich dem auseinanderzusetzen, das arbeitet sie in diesem Artikel auf eine Art und Weise raus, die hat mich auch sehr berührt.
Ja, und darin liegt auch eine Form von Befreiung. Mir fällt darüber ein, ich habe in meinem Artikel ja wieder über den Standing Rock geschrieben. Mhm. Den hatten wir vor einem Jahr schon mal in Evolve. Und das Interessante war, nach der Ausgabe vor einem Jahr hatte dann auch eine Leserin sofort bemerkt, dass das ja nur eine Momentaufnahme war und dieser Kampf der indigenen Bevölkerung gegen die Ölpipeline zum einen weitergeht und zum anderen auch extremst torpediert wird von der amerikanischen Regierung. Und am Standing Rock ist unter anderem das auch geschehen, dieses sich den Schatten der Vergangenheit zu stellen. Zu der Zeit, als es in diesem Camp, in dem die Aktivisten eben das Heilige, und zwar das heilige Land, aber auch wirklich ein Verhältnis zur Welt verteidigen, haben sich einige Kriegsveteranen entschlossen, eine Vergebungszeremonie mit den Indianern zu machen. Und das fand ich sehr, sehr bezeichnend, weil ausgerechnet ein Kavalleriesoldat eben die Rede hielt und wirklich vor den Häuptlingen auf die Knie fiel und um Vergebung bat. Und dann muss man sich vorstellen, es waren insgesamt, ich glaube, 4000 Veteranen zum Standing Rock gereist, und zwar viele davon, die wirklich unter schwersten Kriegstraumatisierungen leiden. Und diejenigen, die bei dieser Zeremonie dabei waren, man kann sich davon auch auf YouTube Videos angucken. Und im Moment dieses Zusammenseins konnte man so richtig spüren, wie unter allen Beteiligten etwas aufbricht. Und dann merkt man, da ist keine Lösung in Sicht oder die große Heilung, dass jetzt alle Schmerzen gelindert wären. Aber da hat sich Menschsein in einem geteilten Raum geöffnet. Und das ist irgendwie einfach ein Zeichen für eine andere Zukunft. Und wenn diese Ausgabe von Evolve so ein paar dieser Samen sät beim Lesen, dann denke ich, hat sich wieder was erfüllt.
Ja, das war zumindest unser Anliegen mit dieser Ausgabe. Es ist sicher keine leichte Ausgabe. Man muss sich, glaube ich, beim Lesen dieser Ausgabe auch persönlich einiges stellen, innerlich stellen. Aber ich glaube, dass, wenn man das tut, hier wirklich auch gemeinsame Arbeit geschieht, weil diese kulturelle Dimension des Schmerzes, die kulturelle Dimension von Verwundung, etwas ist, das wir auch gemeinsam mit in den Blick nehmen müssen oder eigentlich konkreter formuliert gemeinsam mit in unser Herz nehmen müssen. Und wenn das möglich ist, ist hier auch ein wichtiger Schritt getan, dass wir über die Kulturen hinweg auch in den Dialog einer gemeinsamen Weltkultur einsteigen können, der eben nicht in Konfrontation endet, sondern in einem sicher schwierigen Annäherungsprozess über die Verwerfungen der menschlichen Geschichte und auch der Kolonialgeschichte hinaus. Wenn das gelingt, wenn das in Ansätzen gelingt, glaube ich, dann gelingt schon viel. Und wenn wir hier einen kleinen Beitrag mit diesem Magazin geleistet haben, dann ist uns auch was gelungen. Und ich hoffe, es ist zumindest dieses, ein kleiner Beitrag dazu.
Ja, und wenn Ihnen das Heft gefällt, dann würden wir uns auch freuen, wenn Sie vielleicht andere an diesen Inspirationen teilhaben lassen. Wir haben gerade jetzt mit dem aktuellen Heft auch eine Geschenk-Abo-Aktion ins Leben gerufen, wo Sie die Möglichkeit haben, beispielsweise zu Weihnachten, aber auch zu allen möglichen Anlässen oder einfach so, lieben Menschen ein Jahresabo von Evolve zukommen zu lassen. Und dafür bekommen auch Sie ein Geschenk. Und ich denke, auch das spricht so ein bisschen für diesen Geist der Vernetzung, einfach auch Impulse, die einem selbst wertvoll sind, mit anderen Menschen zu teilen. Und alle Infos dazu finden Sie im Magazin und auch online unter evolve-magazin.de verschenken.
Sagt die Internetadresse doch einfach nochmal, damit sie auch mitnotierbar ist.
Es ist auf der Startseite der Magazinseite direkt auch oben ein Button, den man einfach den Weg direkt. Und im Heft gibt es auch eine ganze Seite dazu.
Von daher, ganz genau das.
Schafft es.
Absolut. Nadja, herzlichen Dank. Danke für das Gespräch. Auch vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen und einen schönen Abend hier aus Frankfurt.
Ja, vielen Dank und einen schönen Abend.